13. Und wir wollen diese paar Verse nochmal lesen als Erinnerung an den Zusammenhang. Also wir befinden uns in dem Aufruf, wo Gottes Kinder aufgefordert werden, sich der Obrigkeit unterzuordnen. Ich lese nochmal von Vers 1 bis Vers 6. Jede Seele, also jeder Mensch, unterwerfe sich den Übergeordneten, den höheren Mächten, den Staatlichen. Warum? Und jetzt kommen die Gründe. Erster Grund. Es ist keine staatliche Macht außer von Gott. Oder es ist keine Macht außer von Gott. Der erste Grund. Der zweite. Und die Bestehenden sind von Gott verordnet. Dritter Grund. Wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersetzt sich direkt der Anordnung Gottes. Also aus diesem Grund soll man sich unterordnen, weil man sich Gott widersetzen würde. Die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen. Vierter Grund, damit wir ein furchtfreies Leben führen können, sollen wir uns unterordnen. Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das Böse. Willst du dich aber vor der staatlichen Macht nicht fürchten, so tue das Gute und du wirst Lob von ihr haben. Fünfter Grund. Denn sie ist Gottes Dienerin, dir zu gut. Wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Sechster Grund. Warum? Darum ist es notwendig, untertan zu sein, nicht allein der Strafe wegen, sondern auch des Gewissens wegen. Denn deshalb errichtet ihr ja auch Steuern. Denn es sind Gottes Diener, die eben hierzu fortwährend beschäftigt sind. Also, wir betrachteten die fünf Gründe, warum wir uns unterordnen sollen. Und ich möchte heute zum sechsten Grund gehen, der uns aufgezeigt wird, warum wir der Obrigkeit als Kinder Gottes untertan, unterwerflich sein sollen. Darum, Vers 5, ist es notwendig, untertan zu sein, nicht allein der Strafe wegen. Und hier greift er nochmal zurück und schlägt diese Brücke zu den Gründen, die er davor genannt hat und sagt, hört mal zu, das sind schon Gründe genug, die ich genannt habe und ich sage jetzt den nächsten Grund und guckt mal, nicht allein der Strafe wegen, also nicht allein deswegen, was ich schon betont habe und ganz besonders, was er hier im Visier hat, nicht allein der Strafe wegen, bezieht er sich auf den Grund, den er davor genannt hat, denn sie ist Gottes Dienerin, dir zum Guten. Wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst, denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Also die Obrigkeit hat, der Obrigkeit wurde das Schwert in die Hand gegeben, um das Gericht auszuführen, um eine Strafe durchzuführen, nicht einfach nur, dass man leicht, wie man bei den Kindern sagt, etwas versohlt, sondern das Schwert ist in die Hand gegeben, um das Gericht zu verführen, und zwar die Todesstrafe. Guckt mal, selbst wie Paulus das selbst bestätigt, da wo er in dieser Situation steht, in der Gefangenschaft, er wurde gefangen genommen, er wurde fast getötet von seinen eigenen, wie er sie Brüder nennt. Und jetzt steht er vor dem König und verantwortet sich. In Apostelgeschichte 25, Vers 11 sagt er, denn wenn ich im Unrecht bin und etwas begangen habe, was den Tod verdient, so weigere ich mich nicht zu sterben. Paulus, er verdrängt das nicht, sondern macht es klar und deutlich. Ich verteidige mich, dass ich unschuldig bin. Wenn ich aber nicht unschuldig wäre, wenn tatsächlich eine Schuld da wäre, die des Todes würdig wäre, dann stelle ich mich völlig unter dieses Gesetz darunter und sage, okay, ihr dürft es ausführen. Weil es aber nicht der Fall war, deswegen verteidigt er sich. Also, weil wir in unserer heutigen Zeit so viel Widerstand gerade diesbezüglich auch erleben, möchte ich das nochmal klar machen. Wenn wir als Kinder Gottes daran festhalten, dass die Todesstrafe oder auch wie wir vorletzte Mal, also was wir angegangen sind, das Schwert in der Hand der Obrigkeit, wenn wir sagen, okay, Kriege sind nicht legitim und nicht von Gott verordnet, dann irren wir uns. Das ist in die Hand der Obrigkeit gegeben worden, um Gericht auszuführen. Und ich möchte euch nur noch mal kurz daran erinnern, ich weiß, ihr kennt diese Stellen und habt sie auch im Visier. Ich möchte euch nur daran erinnern, guckt mal in Jesaja, Jesaja 37. Hier haben wir diese Begebenheit von dem König, der ein Weltherrscher war, der vieles eingenommen hat und der jetzt vor Jerusalem steht und auch Jerusalem einnehmen möchte, und er schickt Briefe zu dem König Hiskia, und hier etwas aus diesem Auszug. Dann kommt Hiskia mit diesen Briefen zu Gott und legt sie Gott vor und betet vor Gott. Und hier ist, was Gott erwidert. In Jesaja 37 von Vers 22. Nun, dies ist das Wort des Herrn gegen ihn, das er gegen ihn geredet hat. Es verachtet dich, es spottet über dich. Die Jungfrau, die Tochter Zions, die Tochter Jerusalem, schüttelt das Haupt über dich. Wen hast du verhöhnt und gelästert? Und gegen wen hast du eine Stimme erhoben und deine Augen stolz emporgerichtet? Gegen den Heiligen Israels. Du hast durch deine Knechte den Herrn verhöhnt und gesagt, und jetzt wird erklärt, was damit gemeint ist, dass dieser König von Assyrien Gott verhöhnt hat, den Herrn verhöhnt hat. Mit welchen Worten hat er denn den Herrn verhöhnt, gelästert? Weil er gesagt hat, also Vers 24, mit der Menge meiner Streitwagen bin ich auf die Gipfel der Berge gestiegen, auf das äußerste Ende des Libanon, und ich will seine hohen Zedern abhauen und seine auserlesenen Zypressen und will auf seine äußerste Höhe kommen, in den Wald seines Lustgartens. Ich habe Wasser gegraben und ausgetrunken und trockne mit meiner Fußsohle alle Ströme Ägyptens aus. Hier dieser König von Assyrien macht es deutlich, hat es deutlich gemacht, er hat das Ganze gemacht, was du hier siehst, die Verwüstung, die er angerichtet hat, die Eroberungen, die er durchgeführt hat, liegt allein in seiner Hand, und Gott sagt, du hast mich gehöhnt. Vers 26. Hast du aber nicht gehört, dass ich das längst vorbereitet und seit den Tagen der Vorzeit beschlossen habe? Nun aber habe ich es kommen lassen, dass du feste Städte zu öden Steinhaufen verwüstet hast. Gott sagt klar und deutlich, das ist Lästerung, das du ausgesprochen hast. Ich habe das vor Vorzeiten her bestimmt und so habe ich das auch kommen lassen. Vers 27. Und ihre Einwohner waren machtlos, sie erschraken und wurden zu Schanden. Sie wurden wie das Gras auf dem Feld und wie grünes Kraut, wie Gras auf den Dächern und wie Korn, das versenkt wurde, ehe es aufgeschlossen ist. Ich weiß um deinen Wohnsitz, also du König von Assyrien, er spricht ihn direkt wieder an, und um dein Aus- und Einziehen und dass du gegen mich tobst, weil du denn gegen mich tobst und deinen Übermut mir zu Ohren gekommen ist, so will ich dir meinen Ring in die Nase legen und meinen Zaum in dein Maul und ich will dich auf den Weg wieder zurückführen, auf dem du gekommen bist. Klar und deutlich, du König von Assyrien, so spricht der Herr und so hat er auch gehandelt. Ihr Lieben, von außen her betrachtet sehen wir nur die Grausamkeit und die Furchtbarkeit und das Schrecken und alles, was mit dem Krieg verbunden ist. Und wir sehen nur Nationen, die sich hier gegeneinander auftürmen und dieses Leid anrichten. Aber Gott macht es deutlich. Er hat der Obrigkeit das Schwert in die Hand gelegt und er gebraucht das, weil er in den Versen davor, im Kapitel 12, es klar gemacht hat, wir sollen uns nicht rächen, sondern das Gericht Gott zu überlassen. Und hier gibt Gott das Schwert der Obrigkeit in die Hand, okay, und sagt, ihr führt das für mich aus. Eine sehr wichtige Stelle auch, um das zu bekräftigen, in Amos 3, in Amos 3 von Vers 6, wo er es sagt, wird etwa in der Stadt das Horn geblasen, also die Posaune geblasen, und das Volk erschrickt nicht? Geschieht etwa ein Unglück in der Stadt und der Herr hat es nicht bewirkt? Leute, in diesem ganzen Kontext stellt er diese Stelle hinein, wo er eine ganze Auflistung aufzeigt und sagt, wenn das und das passiert, ist nicht das der Fall? Und überall ist eine rhetorische Antwort erwartet, dass man sagt, nein, 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 nein. Und dann kommt er zu Vers 6 und sagt, wird eine Posaune in der Stadt geblasen und die Leute sind nicht erschreckt? Die Antwort ist nein. Ist ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht gemacht hat? Und die Antwort ist nein. Dass wir als Kinder Gottes wissen dürfen, der Herr hat alles in seiner Hand. Und das, wenn wir Unglücke sehen, grausame Unglücke, die wir nicht erklären können, so lasst uns nicht darüber auflehnen, sondern es in Gottes Hand legen, als sicher und getrost. Wir dürfen den Leuten helfen, ja, wir sollen sogar helfen, wir sollen für sie beten und trotzdem sollen wir wissen, es ist in Gottes Hand. Guckt mal selbst den König David an, den ich jetzt betrachte als Obrigkeit, den Gott damals genauso eingesetzt hat als Obrigkeit, wie er das zum Ausdruck bringt und sagt in Psalm 18, ich lese von Vers 30, Psalm 18, also David ist der König, er ist die Obrigkeit, ihm wurde genauso von Gott das Schwert in die Hand gegeben, um Gericht auszuführen. Ich lese von Vers 30, denn mit dir kann ich gegen Kriegsvolk anrennen. Also David betet hier den Herrn an für all die großen Sachen, die der Herr getan hat und die er wirkt. Und was David mit dem Herrn wirkt. Und mit meinem Gott über die Mauern springen. Dieser Gott, sein Weg ist vollkommen. Das Wort des Herrn ist geläutert. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Denn wer ist Gott außer Yahweh? Und wer ist ein Fels außer unserem Gott? Gott ist es, der mich umgürtet mit Kraft und meinen Weg unsträflich macht. Er, also Gott ist es, er macht meine Füße den Hirschen gleich und stellt mich auf meine Höhen. Er, Gott, lehrt meine Hände zu kämpfen und meine Arme den ehernen, also den eisernen Bogen zu spannen. Psalm 144, Vers 1. Gepriesen sei Yahweh, mein Fels, der meine Hände unterweist zum Kampf, meine Finger zum Krieg. Eine klare Botschaft Gottes, dass die Obrigkeit das Schwert in die Hand gegeben ist, um zu rächen, um Gericht auszuführen an denen, die Gott dafür freigibt. Also, wir gehen weiter. Es ist nur eine kurze Wiederholung zu dem, was wir im Punkt 6 genannt hatten, warum wir der Obrigkeit untertan sein sollen, weil sie Gottes Diener ist und sie das Schwert nicht umsonst trägt. Also, und darauf nimmt Vers 5 nochmal Bezug, wo er sagt, darum ist es notwendig, untertan zu sein, nicht allein der Strafe wegen, ja, nicht allein wegen des Gerichts sollst du der Obrigkeit untertan sein, sondern auch des Gewissens wegen. Und jetzt wird es richtig interessant. Du sollst dich unterordnen des Gewissens wegen. Also, du denkst vielleicht, okay, also das wäre das allerletzte, warum ich des Gewissens wegen mich unterordnen würde, wenn ich irgendwas nicht verstehe. Also, so viel kann mein Gewissen verkraften, dass ich sage, okay, hier ist eine Obrigkeit, sie ist gegen Gott und mein Gewissen gibt mir da vollen Lauf, um da zu widerstehen, um vielleicht sogar in den Kampf zu gehen gegen die Obrigkeit. Wie kann das wirklich ein Grund sein, dass wir der Obrigkeit untertan sein sollen, wegen des Gewissens? Viele von uns haben sicherlich schon diese Aussage gehört, wenn jemand gesagt hat, okay, ich möchte eigentlich nicht, ich habe es letzte Woche gehört, also ich komme, aber nur wegen dir. Ja? Also wegen dir mache ich das. Und hier hast du diesen Aufruf, wo es sagt, okay, um des Gewissens, wegen des Gewissens sollst du dich der Obrigkeit unterordnen. Und ich denke, um das wirklich zu erklären und zu verstehen, müssen wir grundsätzlich etwas verstehen, was die Schrift uns unter dem Gewissen aufzeigt. Erst wenn wir verstehen, was das Gewissen ist, wie es funktioniert, wozu es da ist, werden wir das verstehen, warum das so ein gewichtiges Argument ist, das Gott hier benutzt, dass wir uns wegen des Gewissens unterordnen sollen. Wenn wir vielleicht keine Angst hätten vor der Strafe, vor dem Gericht, dann steht das Gewissen als letzte Substanz da, wo wir auf jeden Fall uns unterordnen sollen. Also, was ist das Gewissen? Als allererstes, also diese Übersetzung vom Gewissen, Sunidesis oder Sunidaisis, ist abgeleitet von einem Wort Synaido, das so viel bedeutet, also vom Griechischen, das so viel bedeutet wie mitsehen oder mitwissen. Ja, das sind Leute, die wissen etwas und du bist einer, der mitweiß. Ja, das sind Leute, die haben etwas gesehen und du bist einer, der mitgesehen hat. Davon wird das Gewissen abgeleitet, also es ist also etwas, das mitsieht, mithört, mitweiß, was geschieht. Das ist erstmal einfach von der Bedeutung dieses Wortes. Es ist etwas, was miterlebt und deswegen ist es ein Zeuge von dem allem, was sich ereignet. Vielleicht ist es am einfachsten zu verstehen, was ist das Gewissen, weil man fragt sich ja, ist das Gewissen der Heilige Geist? Ist das Gewissen irgendwie verbunden damit? Was ist das Gewissen in uns? Wenn man die Frage stellt, was ist, oder ich sag's mal anders, wisst ihr, dass Gott uns beschenkt hat mit einer Eigenschaft, die wir eigentlich, ja, man kann sagen, hundertprozentig nicht mögen. Und trotzdem ist es ein Geschenk Gottes an uns. Wisst ihr, was es ist? Der Schmerz. Habt ihr schon mal gedankt, oh Herr, ich danke dir, dass ich jetzt richtig Schmerzen habe. Super. Das habe ich schon so lange nicht mehr gehabt. Es tut mir leid, ich habe mich noch nie dabei ertappt, dass ich für Schmerz gedankt habe, sondern ich versuche eigentlich, mich schmerzfrei zu bewegen. Also alles Mögliche zu machen, damit es nicht schmerzt. Wisst ihr, dass das ein Geschenk Gottes ist, der Schmerz? Wisst ihr, wozu es da ist? Wenn man einen Mediziner fragt, er würde das leicht beantworten. Schmerz ist deswegen da, weil es wie eine Warnleuchte ist. Genauso, wenn du am Auto fährst und du siehst, da blinkt auf einmal das Öl, also Lämpchen. Ja, da ist zu wenig Öl. dann sagst du nicht, boah, das gibt's doch gar nicht, dieses Lämpchen, ich muss das dringend zukleben. Oder du holst einfach die Sicherungen raus oder legst irgendwas drüber, das kann ich nicht mehr sehen. Irgendwie muss ich mich davon befreien. Genau das Gleiche ist mit dem Schmerz. Der Schmerz ist ein Signal, da kommt ein Warnlicht, da stimmt irgendwas nicht. Da ist im Körper irgendwas nicht in Ordnung. Und der Schmerz gibt das weiter, das signalisiert das. Da muss irgendwas gemacht werden. Und in der gleichen Art und Weise ist das Gewissen. Es ist ein Geschenk Gottes, es ist eine Gabe Gottes, genauso wie der Schmerz, das da ist und signalisiert, das warnt und aufzeigt. Das sind die Aufgaben des Gewissens. Es ist nicht der Heilige Geist, es ist etwas eingebaut im Menschen, was ein jeder Mensch in einer gewissen, also Proportion hat. Also es gibt Gründe, warum einer mehr oder weniger hat, ein stärkeres oder ein schwächeres hat. Also es ist ein Mitwissen, eine Gabe, ein Geschenk Gottes dem Menschen hineingelegt, gegeben worden, das als Warnsignal da ist. Das zu ignorieren ist fatal. Ich hatte in dieser Woche nachgelesen, ich weiß nicht, wie viel ihr über Aussatz wisst, was ihr mit Aussatz alles verbindet. Aber Aussatz oder Lepra ist eigentlich eine Erkrankung, wo die Nerven absterben. Und wenn der Mensch irgendwas Heißes anfasst oder sonst irgendwas, er verliert das Bewusstsein, das Gefühl, er fühlt nichts mehr. Dadurch kommen Wunden da rein, Infektionen, und Teile des Körpers werden tatsächlich dadurch abfallen oder also verrotten. Die sind unbrauchbar. Das Problem ist, weil das Nervensystem abstirbt. Und genau das Gleiche haben wir mit dem Gewissen. Ein Gewissen, das nicht funktioniert, ist zu vergleichen genauso mit dieser Krankheit, mit diesem Aussatz, mit der Lepra, wo die Nerven absterben, wo man nichts mehr empfindet, wo man einfach so in die Irre läuft, ohne dass da ein Warnsignal aufgeht. Ein tragisches Beispiel von 1948, da gibt es natürlich geteilte Meinungen darüber, aber da war ein Flugzeug, das unterwegs war von Frankfurt nach Spanien und kurz vor der Landung gab also das Autopilot, ist das Deutsch? Autopilot, gab eine Warnung. Und zwar pull up, pull up, pull up. Also das ist, so, also ist auf Englisch so viel wie, also zieh hoch, zieh hoch, zieh hoch, zieh hoch. Aus welchem Grund auch immer, der Pilot hat das ignoriert. Und es wurde auf der Blackbox, das ist ja dann das Ding, wenn ein Flugzeug zerschellt, was man sofort suchen geht, um zu gucken, was hat sich abgespielt, was sind die Fehler, hat die Maschine versagt, können wir da was verbessern und so weiter und so fort. Und hier auf dieser Blackbox waren in den letzten Sekunden waren diese Aufrufe von dem Autopiloten, also zieh hoch, zieh hoch, zieh hoch, zieh hoch. Und es heißt, der Pilot erwidert, shut up, Gringo. Also, halt den Mund, Gringo. Und das könnte man, also, wie gesagt, die Meinungen teilen sich da. Einige gehen auf die Seite des Piloten und sagen, nee, das kann eigentlich nicht sein. Der Pilot antwortet, okay, okay. Und die anderen sagen, nee, das ist in dem Sprachgebrauch, wäre das so viel, es ist eine Bezeichnung für einen Englisch sprechenden, also ein Gringo, wie, also sei ruhig, du Englisch sprechender. Und wisst ihr, was der Pilot gemacht hat? Er hat den Schalter betätigt und hat das Ding ausgemacht. Und wenige Sekunden später ist das Flugzeug tatsächlich gegen einen Berg gecrashed. zerschellt, zerschmettert. Also, hier sehen wir eine ähnliche Funktion. Hier haben wir das Gewissen, das genau auf der gleichen Art und Weise funktioniert, das zurufen würde und sagen würde, pull up, also zieh hoch, zieh hoch, zieh hoch, zieh hoch. Und man würde erwidern, ach, sei ruhig. Und man stellt einfach das Ding aus und fährt so weiter. Und die Folgen waren fatal. Also, das ist das Gewissen und ihre Funktion. Auf ihre Funktion möchte ich allerdings eingehen und aufzeigen, was der Herr uns in seinem Wort diesbezüglich sagt. Was sind die Erwartungen an das Gewissen? Um gerade diese Stelle besser zu verstehen, dass wir uns der Obrigkeit unterordnen sollen, um des Gewissens willen, müssen wir völlig verstehen, was der Herr zu dem Gewissen sagt und welche Anforderung er zu dem Gewissen stellt. Also, wie auch schon betont, ein jeder von uns Menschen hat das Gewissen als Geschenk bekommen. Ob du gläubig oder ungläubig bist, ob du in einem christlichen Haus aufgewachsen bist oder in einem atheistischen, ob du Moslem bist oder Buddhist, egal in welcher Kategorie du dich befindest, klein oder groß, du hast dieses Geschenk empfangen. Und selbst einer, der in Sünden lebt, hat dieses Geschenk. Guck mal in Römer 2, Vers 15. Hier sagt Paulus oder Gott, sie beweisen, also die Ungläubigen, die Gottlosen, die sich nicht bekehren, sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist, indem ihr Gewissen mit Zeugnis gibt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen. Hier hast du, wo Gott uns aufzeigt, das Gewissen ist ein Mitwissen mit wem? Mit den Gedanken und mit dem Verstand. Also das, was sich im Herzen, im Kopf abspielt, da ist das Gewissen mit dabei und es hat diese zwei Aufgaben, entweder zu verklagen oder zu entschuldigen. Dafür ist das Gewissen da und so funktioniert es, dass entweder man wird korrigiert, man wird verklagt und angezeigt, angeklagt oder man wird entschuldigt, dass das Gewissen sagt, nee, das war okay, das ist alles gut. Also, und das funktioniert in einem jeden Menschen. Was ist Gottes Absicht mit unserem Gewissen? Gott möchte, dass unser Gewissen rein ist, dass unser Gewissen frei ist, dass es wie ein sauberes Blatt Papier ist, dass es nicht anklagt. Das ist die Absicht Gottes für ein jedes Gewissen. Liebe Kinder, ob ihr klein seid oder groß, das ist die Absicht Gottes für das Gewissen, für euer Gewissen, für unser Gewissen als Erwachsene. Guckt mal in 1. Timotheus 1, Kapitel 3. Hier macht Paulus deutlich, wofür das Gesetz ist, wofür Gott das Gesetz gegeben hat, und er stellt das genau in diesem Kontext der Notwendigkeit eines reinen Gewissens. Das sind die Absichten Gottes und dafür gibt er auch das Gesetz von Vers 3. Ich habe dich ja bei meiner Abreise nach Mazedonien ermahnt, in Ephesus zu bleiben, dass du gewissen Leuten gebiete soll, keine fremden Lehren zu verbreiten. Das war das Problem dort gewesen, dass Menschen fremde Lehren gebracht haben und sich auch nicht mit Legenden und endlosen Geschlechtsregistern zu beschäftigen, die mehr Streitfragen hervorbringen als göttliche Erbauung im Glauben. Das Endziel des Gebotes, Vers 5, das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. In der Gemeinde waren Leute, die das Gesetz ausgelegt haben und Sachen hineingelegt haben, wozu das Gesetz da ist und wie man das halten muss und so weiter und so fort. Und hier, Paulus geht darauf ein und sagt, pass auf, das Gesetz ist dafür gegeben worden, Das Endziel des Gebots aber ist Liebe aus reinem Herzen und einem guten Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Deswegen, sagt er dann Vers 5, davon sind einige abgeirrt und haben sich unnützigem Geschwätz zugewandt. Sie wollen Lehrer des Gesetzes sein und verstehen doch nicht, was sie verkündigen und als gewiss hinstellen. Leute, die Absicht Gottes war ein reines Gewissen. Nun, das ist schön und gut. Wie kann durch das Gesetz ein reines Gewissen kommen? Wenn du mit einem Gesetz konfrontiert wirst, das du halten kannst, dann würdest du sagen, okay, da kann ich ein reines Gewissen haben. Wenn du aber mit göttlichen Gesetzen konfrontiert wirst, dann bringt es doch immer dazu, dass wir sagen, oh, ich habe gefehlt, ich habe kein reines Gewissen, oder? Es sei denn, dass du Gottes Maßstab so herabschaust, dass du das auf das Niveau machst, dass du selbst übersteigen kannst, wie ein Bordstein, dass du übertreten kannst und sagen, oh, gar kein Problem, das halte ich. Dann hast du nicht Gottes Gebote im Visier. Gottes Gebote sind mit dem Maßstab, um ein reines Gewissen zu bringen. Wie? Wie kriegen wir ein reines Gewissen? Einzig und allein durch das Opfer Jesu Christi. Das reine Gewissen kommt durch nichts anderes. Und die Absicht des Gebotes ist genau uns dahin zu kriegen, dass du zu Christus fließt, denn nur da gibt es ein reines Gewissen. Guck mal in Hebräer 9, Vers 9. Dieses ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit, in welcher Gaben und Opfer dargebracht werden, die, was das Gewissen anbelangt, jetzt, wir kennen ja den Text, er greift zurück und sagt, guck mal, der ganze Dienst, der vollbracht wurde vom Alten Testament, das Gott geboten hat, die Opferungen, alle, die geschehen, was ist damit? Das ist ein Bild für etwas, die das Gewissen anbelangt. Ich lese nochmal. Dieses ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit, in welcher Gaben und Opfer dargebracht werden, die, was das Gewissen anbelangt, den nicht vollkommen machen können, der den Gottesdienst verrichtet. Leute, nicht nur, dass das Gebot das gebietet, dass du ein reines Gewissen haben sollst, selbst durch die Opferungen, die du dann gemacht hast, wenn du verfehlt hast, konntest du niemals ein reines Gewissen bekommen. Das Gewissen derer, die geopfert haben, blieb befleckt. Das konnte nicht gereinigt werden. Jetzt Vers 13. Denn wenn das Blut von Stieren und Böcken und die Besprengung mit der Asche der jungen Kuh die Verunreinigten heiligt, passt auf, zur Reinheit des Fleisches, äußerlich, sie haben geopfert, sie mussten nicht sterben. Für ihre Sünde müssten sie hingerichtet werden. Sie opfern und sie müssen nicht sterben. Das geschieht äußerlich. Innerlich in ihrem Herzen, das Gewissen wird nicht gereinigt, weil uns der Text klar sagt, es gibt keine Vergebung der Sünden durch das Blut der Tiere. Und jetzt Kapitel 10, Vers 1. Denn, weil das Gesetz nur einen Schatten der zukünftigen Heilsgüter hat, nicht die Gestalt der Dinge selbst, so kann es auch mit den gleichen alljährlichen Opfern, die man immer wieder darbringt, die Hinzutretenden niemals zur Vollendung bringen. Dass die Vollendung wäre, dass der Mensch ein reines Gewissen hat, dass er von innen gereinigt wird nach außen. Nicht einfach, dass sein Leben von außen bewahrt wird. Die man immer wieder darbringt, die hinzutreten, niemals zur Vollendung bringt. Hätte man sonst nicht aufgehört, Opfer darzubringen? Das ist ein Argument. Wenn das geschehen wäre, wenn die wahre Vergebung der Sünden geschehen würde mit den Opfern, so würde man aufhören zu opfern. Wenn die, welche den Gottesdienst verrichten, einmal gereinigt, kein Gewissen von Sünde mehr gehabt hätten. Stattdessen geschieht durch die Opfer alle Jahre eine Erinnerung an die Sünde, dass sie nicht vergeben ist. Deswegen muss man wieder hingehen und wieder opfern. Und dann haben wir diesen fantastischen Aufruf, diesen Beweis in Hebräer 9 von Vers 14. Wie viel mehr, ja, gerade in diesem Vergleich, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, eure Gewissen reinigen von den toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Leute, durch Christus Jesus, durch das Opfer Christi Jesu, ist die Reinigung des Gewissens. Hier bekommt der Glaubende ein neues, ein reines Gewissen, das ihn nicht anklagt. Und 10, Vers 14, denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet. Wen? Welche geheiligt werden. Und da wir einen großen Priester haben, Vers 21, über das Haus Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung des Herzens, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Leute, das ist Freude. Hier in Christus Jesus, durch dieses Opfer, ist das Gewissen rein. Also Gottes Absicht ist für das Gewissen, dass es rein ist. Wo wird das Gewissen gereinigt? Einzig und allein. Es gibt keinen anderen Ort. Es gibt nichts, was du halten kannst und befolgen kannst und dich bemühen kannst. Nirgends gibt es ein reines Gewissen. Und das Gesetz ist dafür da, als Zuchtmeister auf Christus hin, weil das die Absicht des Gesetzes ist, dass du ein reines Gewissen hast bei Jesus. Okay, Gott möchte, dass du ein reines Gewissen hast. Und Gott gibt das reine Gewissen. Und dieses schon gereinigte Gewissen ist bei jedem unterschiedlich. Das Gewissen, und da müssen wir verstehen, wie das Gewissen funktioniert. Die Schrift spricht von schwachem Gewissen, obwohl bei Kindern Gottes. Lass uns diese Stellen angucken. Also, das gereinigte Gewissen selbst benötigt Dinge, die wir beantworten möchten, was es benötigt. Also, 1. Korinther 8, Vers 15. 1. Korinther 8, Vers 5. Denn, wenn es auch solche gibt, die Götter genannt werden, sei es im Himmel oder auf Erden, wie es ja wirklich viele Götter und viele Herren gibt, so gibt es für uns doch nur einen Gott. Den Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn. Und einen Herrn Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Aber nicht alle haben die Erkenntnis, sondern etliche machen sich ein Gewissen wegen des Götzen und essen das Fleisch noch immer als Götzenopferfleisch. Und so wird ihr Gewissen befleckt, weil es schwach ist. Aber, Vers 7 nochmal, aber nicht alle haben diese Erkenntnis, habt ihr gemerkt? Er verbindet das Gewissen. Danke. Er verbindet die Schwäche des Gewissens womit? Was ist das Problem des schwachen Gewissens? Aber nicht alle haben die Erkenntnis aus diesem Grund, sondern etliche machen sich das Gewissen, also das Gewissen ist befleckt wegen des Götzen und essen das Fleisch noch immer als Götzenopferfleisch. Und so wird ihr Gewissen befleckt, weil es schwach ist, aufgrund ihrer Erkenntnis. Das Gewissen ist ein Mitwissen. Das Gewissen ist nicht der Heilige Geist. Das Gewissen ist nicht das Wort Gottes. Das Gewissen ist nicht Gott. Das Gewissen ist ein Mitwissen. Wenn ein Moslem in seinem Glauben Dinge verkehrt macht, dann klagt ihn sein Gewissen diesbezüglich an. Hey, du hast nicht fünfmal gebetet oder du hast nicht Richtung Mekka gebetet oder was auch immer. Da, wo du aufgewachsen bist, so wie dein Gewissen geprägt ist, so, also die Erkenntnis, die du hast, womit du das Gewissen gefüttert hast, so wird es dich korrigieren oder entschuldigen oder es wird dich schuldig sprechen. Aufgrund der Erkenntnis. Das Gewissen funktioniert zusammen mit der Erkenntnis und nicht getrennt. Das Gewissen weiß von sich alleine diese Dinge nicht, außer sie sind von Gott ihm reingelegt worden. Gewisse Grundsätze. Deswegen, ihr Lieben, wenn wir den Epheserbrief lesen, Epheser Kapitel 1, wo Gott dieses große Heil beschreibt, am Anfang des Kapitels, also im ersten Kapitel, diese Größe des Heils, die ganze Auswirkung des Heils, wie Gott wirkt, dann erst heißt es in Vers 15, darum lasse auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht ab für euch zu danken und mein Gebeten an euch zu gedenken, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Leute, wenn Gott das offenbart hat, sein Heil geoffenbart hat, sein Heilsplan geoffenbart hat, aufgrund dieser Offenbarung Gottes kommt jetzt das Gebet, die Applaudierung dafür, dass wir an der Erkenntnis, an dieser Erkenntnis des Heilsplanes Gottes, dass wir darin wachsen, damit wir das Gewissen richtig füttern können, damit es uns in der richtigen Situation warnt. Nochmal zurück zu unserem Beispiel. Ich weiß es nicht, aus welchem Grund der Pilot so reagiert hat, aber es könnte sein, dass er in vielen Fällen erfahren hat, dass der Autopilot ihn falsch gewarnt hat, dass er Dinge gesagt hat, die übersehbar waren und die er besser einschätzen konnte. Und deswegen hat er nicht reagiert, weil es ihn falsch gewarnt hat. Vielleicht. Ich sag nur, zum Beispiel bei jeder Landung warnt das System einen, weil es gibt Strömungsabriss. Es ist theoretisch ein Absturz und das System warnt. Aber aus welchem Grund auch immer er das gemacht hat, ihr Lieben, unser Gewissen muss geprägt werden vom Wort Gottes. Deswegen ist das Gebet des Paulus und deswegen ist für einen jeden von uns wichtig, dass wir wachsen in der Erkenntnis. Wenn das nicht geschieht, wird dieses Gewissen, was zusammen mit der Erkenntnis wirken soll, niemals richtig funktionieren. Also, bei den Korinthern sagt er hier, einige essen dieses Götzenopferfleisch und ihr schwaches Gewissen wird befleckt. Ich lese von Vers 8 weiter. Nun bringt uns aber eine Speise nicht näher zu Gott, denn wir sind nicht besser, wenn wir essen und sind nicht geringer, wenn wir nicht essen. Habt aber Acht, dass diese eure Freiheit den Schwachen nicht zum Anstoß wird. Also dieser Mensch, der ein schwaches Gewissen hat, wird ganz klar bezeichnet als ein Schwacher. Denn wenn jemand dich, der du die Erkenntnis hast, im Götzentempel zu Tisch sitzen sieht, wird nicht sein Gewissen, weil es schwach ist, dazu ermutigt werden, Götzenopferfleisch zu essen? Und für ihn, für diesen Schwachen ist das Götzenopferfleisch nichts anderes als etwas, was dem Götzen geweiht ist. Und er würde sich verunreinigen, er würde sein Gewissen verunreinigen. Und das wäre fatal. Genauso wie es in unserem Text fatal wäre, uns der Obrigkeit nicht zu unterordnen, des Gewissens wegen. Es wird uns deutlich durch diese Stelle, dass das Gewissen trainiert werden muss, also belehrt werden muss. Wie geschieht das? Wieder kommen wir zu den Korinthern. Wieder spricht Paulus von dem Gewissen der Korinther. Im 2. Korintherbrief, im 2. Korintherbrief, Kapitel 5 von Vers 11. In dem Bewusstsein, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir daher, die Menschen zu überzeugen. Gott aber sind wir offenbar. Ja, ich möchte jetzt nicht auf den Kontext eingehen. Also, in dem Bewusstsein, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir daher, den Menschen zu überzeugen. Gott aber sind wir offenbar. Paulus, wir wissen, Paulus steht in der Verteidigung. Er muss sich vor den Korinthern verteidigen, weil sie ihn auf schlimmste Art und Weise verhöhnt haben. Weil sie alles Mögliche über ihn als Apostel gesagt haben, weil sie ihn als Apostel verleumdet haben und als einen Nicht-Apostel, als einen nichtswidrigen Kerl sozusagen hingestellt haben. Und er muss sich verteidigen und er ruft hier Gott auf und sagt: Liebe Korinther, wir sind bei Gott offenbar. Das heißt, Gott bestätigt uns als Apostel. Da gibt es kein Durcheinander. Das, was ihr habt, ist nicht identisch mit dem, was Gott über uns, über mich als Apostel aussagt. Und jetzt weiter. Ich hoffe aber auch, in eurem Gewissen offenbar zu sein. Also diese Aussage, bei Gott sind wir offenbar, das heißt, durch Gott sind wir bestätigt, anerkannt und gesandt worden. Und jetzt ist mein Wunsch an euch Korinther, die mich verleugnen, in diesem Fall, also einige, sagt er, ich hoffe aber auch, in eurem Gewissen offenbar zu sein. Warum spricht Paulus hier ihr Gewissen an? Damit das Gewissen das bestätigt. Damit sie vom Gewissen aus Paulus bestätigen. Und wisst ihr, das sehen wir hier im Kontext. Und hier daraus werden wir sehen, wie wichtig es ist, dass das Gewissen trainiert wird. Weil das Gewissen die höchste Instanz ist in einem Menschen. Das, was bei dir in deinem Kopf passiert, die Freude, die du erlebst, die Danksagungen, die du erlebst dem Herrn gegenüber, aber auch die Fehler, die du in deinem Kopf erlebst. Der Einzige, der das weiß, ist dein Gewissen. Also jetzt von menschlicher Ebene gesehen. Das Gewissen ist die höchste Instanz. Und deswegen ist es hier Paulus wichtig, dass die Korinther ihn nicht erstmal einfach mit dem Gedanken, mit dem Verstand annehmen und akzeptieren, sondern dass die höchste Instanz, das Gewissen, in ihnen das macht. Und deswegen muss es trainiert werden. Deswegen muss es durch den Verstand trainiert werden. Du sagst, hä, das ist ja ein Kreislauf. Ja, wisst ihr, ihr Eltern, wenn ihr eure Kinder trainiert, wenn ihr sie belehrt, wenn ihr sagt, zum Beispiel, du sollst hier freundlich sein, du sollst nicht lügen, du sollst der Obrigkeit gehorchen. Du lehrst es deinen Kindern und sieh da, da ist ein Schild 30 und du fährst mit 50. Und da meldet sich das Kind, das du trainiert hast und beigebracht hast, du sollst dich unterordnen. Papa, war da nicht ein Schild 30? Okay, sehen wir, in der gleichen Weise, du trainierst das Kind und in einer Situation kriegst du das wieder. So ähnlich, das Gewissen, das die höchste Instanz ist, wird von der Erkenntnis trainiert. Und dann vom Gewissen her wird die Erkenntnis wieder kontrolliert. Kompliziert? Eigentlich nicht. Einfach, oder? Und jetzt gehen wir zum Text. Also, die Absicht ist, damit das Gewissen Paulus anerkennt, damit das Gewissen Paulus bestätigt. Vers 12. Denn wir empfehlen uns nicht nochmals selbst euch gegenüber, sondern wir geben euch Gelegenheit, euch unseretwegen zu rühmen, damit ihr es denen entgegenhalten könnt, die sich des Äußersten rühmen, aber nicht des Innersten. Warum geht er hier darauf ein? Leute, da sind wieder in der Gemeinde Menschen da, die versuchen auf der gleichen Schiene Paulus zu verleugnen, auf dem Äußersten, dass sie auf äußere Sachen geachtet haben. Paulus, deine Rede ist nichts, das ist nichts, das ist nichts von außen. Und sie gehen nicht auf das Herz. Und guckt mal, Paulus geht darauf ein und sagt, ich lese den Vers nochmal. Denn wir empfehlen uns nicht nochmal selbst euch gegenüber, sondern wir geben euch Gelegenheit, euch unseretwegen zu rühmen, damit ihr es denen entgegenhalten könnt, die sich einfach nur auf diese Äußerlichkeiten beruhen und beziehen, aber nicht auf das Herz. Gott arbeitet von innen nach außen, von ihrem Herzen aus arbeitet Gott. Und Gott hat sie als Apostel bestätigt. Das siehst du in Vers 13, Entschuldigung, Vers 20. So sind wir nun Botschafter für Christus, für Christ, also in Christi Staat, Kapitel 6, bisschen weiter, sondern in allem empfehlen wir uns als Diener Gottes. Also von der Perspektive Gottes ist es eindeutig, dass sie bestätigt werden. Warum haben die Korinther nicht diese Erkenntnis? Im Kapitel 6, Vers 11 haben wir eine Antwort. Warum die Korinther Paulus nicht akzeptiert haben. Was fehlt? Vers 11. Unser Mund hat sich euch gegenüber geöffnet, ihr Korinther. Unser Herz ist weit geworden. Ihr habt nicht engen Raum in uns, aber eng ist es in eurem Herzen. Also, ihr Korinther, ihr habt in unserem Herzen, habt ihr einen weiten Raum. Wir haben euch angenommen, wir haben euch akzeptiert, aber in eurem Herzen ist es eng. Und wisst ihr, das griechische Wort, was er hier benutzt, dass die Korinther ein enges Herz haben, ist Gedärme. Ihr aber habt, wenn man das wörtlich übersetzen würde, würde es lauten, wir haben ein weites Herz, wir haben ein weites Verständnis für euch, wir haben euch aufgenommen. Ihr aber habt enge Gedärme. Okay? Wisst ihr, von diesem Sprachgebrauch wurde das benutzt, um zu sagen, Gefühle auszudrücken. Und Paulus zeigt hier auf, Leute, das Problem, was ihr habt, warum ihr uns als Apostel nicht aufnimmt und warum ich möchte, dass euer Gewissen das anerkennt. Ihr habt Probleme mit uns, als mit mir als Apostel, weil es eng ist in euren Gedärmen, weil ihr mit euren Gefühlen dran geht. Die Gefühle sind ein Hindernis dafür, dass sie die wahre Erkenntnis, die Bestätigung Gottes verstehen. Versteht ihr den Zusammenhang? Hier sind die Korinther, die sollten in ihrem Verstand, in ihrem Herzen, sollten sie das begreifen, dass Gott sie als Apostel bestätigt. Und was liegt als Hindernis? Sie gehen mit den Gefühlen dran. Und aus diesem Grund können sie das nicht verstehen. Als nächstes Hindernis bei den Korinthern ist ganz klar, worauf er auch sofort zugeht und sagt, wisst ihr was, da ist Duldung der Sünde da. Liebe Korinther, ihr werdet niemals, euer Gewissen wird nicht wachsen, ihr werdet uns niemals mit eurem Gewissen bestätigen können, weil Sünde da ist. Könnt ihr von Vers 14 lesen, wo er sagt, ihr zieht zusammen mit den Gottlosen an einem Joch. Das heißt, ihr arbeitet zusammen mit den Gottlosen. Das sind in der Gemeinde gottlose Menschen, die nicht die Botschaft Gottes verkündigen über mich. Und weil ihr Sünde duldet, weil ihr zusammen mit diesen Leuten geht, aus diesem Grund wird euer Gewissen nicht wachsen. Also, die Notwendigkeit sehen wir hier, dass Paulus zu den Korinthern sich wendet und sie aufruft, damit sie in ihrem Gewissen Paulus bestätigen und anerkennen. Warum? Ich erkläre es nochmal. Ich glaube, einige haben abgeschaltet. Weil das Gewissen die höchste Instanz ist. Und deswegen ist es Paulus ein Anliegen, damit die höchste Instanz das versteht und begreift. Damit das Gewissen sie kontrolliert und sagt, hey, Hier denkt ihr aber verkehrt über den Apostel. Das ist nicht richtig. Er ist Apostel Gottes. Wir haben seine Zeichen und Wunder gesehen. Verstehen wir? Sein Appell ist nicht einfach nur an den Verstand, sondern sein Appell ist sogar noch höher an das Gewissen, damit das Gewissen den Verstand kontrolliert. Es ist aber verbunden mit dem Verstand. Und da gibt es Hindernisse. Der Verstand muss mit der Wahrheit konfrontiert werden. Mit den Aussagen Gottes konfrontiert werden. Das, was Gott über Paulus aussagt, damit muss es konfrontiert werden. Und nicht vom Gefühl her. Und ihr lieben Korinther, ihr habt das Gefühl nach vorne gestellt und versucht mit eurem Gefühl mich zu beurteilen. So funktioniert das nicht. Also, die Hindernisse sind falsche Erkenntnis, die Hindernisse sind Sünde, die man duldet in der Gemeinde, indem dass man mit diesen Leuten zusammengeht. Man wird niemals Paulus anerkennen und bestätigen. Paulus selber hat darauf geachtet, dass sein Gewissen wirklich trainiert wird, dass sein Gewissen trainiert wird, indem dass es die richtige Erkenntnis bekommt. Was ist die Absicht dieser Welt für unser Gewissen? Ihr Lieben, Gottes Absicht ist, damit wir ein reines Gewissen haben, alle Zeit. Deswegen haben wir das Opfer Christi, das uns reinigt. Um dieses reine Gewissen zu bewahren, ist es notwendig, damit wir in der Erkenntnis wachsen, damit wir ein richtiges Gewissen haben, weil wir ein reines Gewissen immer haben sollten. Das geschieht dadurch, dass wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, dass wir damit leben und dass wir unser Gewissen buchstäblich trainieren mit dem Wort Gottes, damit wir das richtig platzieren und richtig setzen, damit wir ein richtiges Gewissen haben. Die Welt auf der anderen Seite möchte dein Gewissen entweder manipulieren oder abschalten. Genauso wie der Pilot das abgeschaltet hat. Gott möchte das Gegenteil. Und wisst ihr, wir haben so viele Bücher auf diesem Markt. Wir haben so viele Ideen, die verkündigt werden, wo das Gewissen buchstäblich runtergefahren wird. Wo, wenn das Gewissen, weil es Gottes Wort gehört hat, schreit und sagt, hier ist es nicht korrekt, hier ist es verkehrt, wie du gehandelt hast, dann sagt die Seite der Welt, vielleicht von Büchern oder sonst, nicht schlimm, geh mal zum Psychologen oder geh mal hin, das muss abgeschaltet werden. Also du hast Gewissensbisse, das ist nicht gut für deine Seele. Oder es wird versucht zu manipulieren, wo man sagt, oh, okay, weißt du, das ist nicht gut für dich, dass du so über dich denkst. Du musst positiv über dich denken. Du musst dich annehmen. Du musst dich lieben. Nur dann, wenn du dich selbst liebst und anerkennst, dann kannst du erst deinen Nächsten lieben. Leute, man versucht, das Gewissen zu manipulieren. Und das ist das Gefährlichste, was einem Menschen passieren kann. Es ist notwendig für uns, dass wir zum Wort Gottes gehen und unser Gewissen ausrichten nach dem Wort Gottes. Weil es in unseren Gedanken sich abspielt, ist es für uns, für einen jeden, der an Christus Jesus glaubt, eine Notwendigkeit, in der Erkenntnis zu wachsen, um gerade das Gewissen richtig zu formen, damit es richtig funktioniert. Ich weiß, wir haben die Frage nicht beantwortet, warum Paulus hier sagt, damit, dass wir uns der Obrigkeit unterordnen sollen, des Gewissens halber, wegen dem Gewissen. Wir werden nächstes Mal hier diese Antwort geben. Es ist erstmal notwendig, dass wir verstehen, was das Gewissen ist und wie es funktioniert. Lasst uns beten.